Pokémon-Karten, Modelleisenbahn, Handtaschen, Schuhe, Briefmarken, Münzen, Biersorten, Krokorken, Panini-Sticker, Ü-Eier-Figuren, Barbie-Puppen, Edelsteine, Urlaubssouvenirs, alles Dinge, die wir sammeln können. Alles Dinge, die das Sammlerherz höher schlagen lassen. Eigentlich kann alles gesammelt werden. Und was für den einen ein Schatz ist, ist für den anderen einfach nur Müll. Aber darauf kommt es heute nicht an. Wir sind nämlich schon mitten in unserem heutigen Predigtthema: Leben mit einer Sammelleidenschaft. Ich weiß nicht, wen von euch das betrifft, wer von euch eine Sammelleidenschaft hat. Könnt ja vielleicht mal aufzeigen, wer von euch schon mal alles etwas gesammelt hat. Es sind schon einiges. Wer ist denn so mutig und traut sich auch zu verraten, was gesammelt wurde? Damian, was sammelst du? Fußballkarten. Okay.
Holzsorten.
Was?
Holzsorten.
Holzsorten, okay.
Porzellanfiguren.
Ich glaube, Lea hat auch noch eine Sache. Holzpuppen?
Ja.
Holzpuppen. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge, die man sammeln kann. Und wer so richtig in so einem Sammelfieber drin ist, der merkt vielleicht auch, dass Sammeln das Leben auch ganz schön beeinflussen kann. Wer viel sammelt, der muss darin viel Zeit investieren, viel Geld investieren. Der ist auf der Suche nach dem nächsten Sammelschatz. Der vergleicht sich natürlich auch gerne mit anderen Sammlern, was die so für Dinge haben, und tauscht aus. Und man möchte natürlich seine Sammlung auch gerne mal präsentieren. Manchmal auch zum Leid der anderen, die sich das dann anhören müssen. Sammeln ist schon irgendwie ein verrücktes Ding. Ich selber habe neben Ü-Eier-Figuren lustige Taschenbücher gesammelt. Und manche davon sind mir auch irgendwie ziemlich wertvoll. Es ist jetzt nicht so, ich habe, glaube ich, über 100 Bücher davon, aber da ist nicht wirklich eins, was wirklich wertvoll ist. Also es gibt tatsächlich Taschenbücher, die über 1000 Euro wert sind. Ich habe aber keins davon. Trotzdem sind sie wertvoll, weil ich mit manchen von diesen Büchern Geschichten verbinde. Dieses Buch zum Beispiel habe ich damals bei meinem ersten Krankenhausaufenthalt geschenkt bekommen. Und da habe ich dann dieses Buch irgendwie lieben gelernt und darüber auch meine Leidenschaft fürs Zeichnen entdeckt. Heute sammle ich andere Dinge. Ich habe eine Kiste mitgebracht. Hier drin sammle ich liebe Briefe oder liebe Karten, die ich von Freunden bekomme oder von Schülern oder von Jungscherkindern. Briefe vom Pfingstlager, all das kommt hier rein. Und wenn es mal ein bisschen stressig ist bei der Arbeit oder auch sonst irgendwo, dann nehme ich mir diese Kiste gerne und schaue mir das einfach mal durch und lese es mir nochmal durch. Und das tut gut. Das ist so ein persönlicher Schatz, den ich sammeln durfte. Wie gesagt, wer eine Sammelleidenschaft hat, der weiß, wie diese das Leben beeinflussen kann. Und auch in unserem Bibeltext wird es heute darum gehen, wie wir besondere Schätze sammeln können. Jesus spricht darüber in der Bergpredigt, in einem ganz zentralen Vers, und er redet darüber, wie das Sammeln unser Leben positiv, aber auch negativ beeinflussen kann. Letztlich geht es darum, woran wir unser Herz binden. Die ganze Bergpredigt ist voll von Ausrufen, dass wir uns nicht an den Maßstäben dieser Welt orientieren sollen, sondern uns ganz nach dem Reich Gottes ausrichten. Der Evangelist Matthäus vermeidet dabei aber aus Respekt vor Gott diesen Begriff vom Gottesreich. Er spricht stattdessen von dem Himmelreich. Und mit dem Himmelreich ist ein Herrschaftsbereich gemeint. Ein Herrschaftsbereich, wo sich der Wille Gottes ganz durchsetzen kann. Und ein Zustand wie in diesem Himmelreich, das stellt Jesus für unser Leben in Aussicht. Und er sagt, dass genau das das Erstrebenswerte in unserem Leben ist. Und deshalb geht er in der Bergpredigt ganz detailliert und anschaulich darauf ein, was es eigentlich ganz lebenspraktisch bedeutet, nach dem Willen Gottes zu leben. Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 27, und werde mich im Folgenden aber auf die ersten drei Verse beschränken. Oh, ich war zu schnell. Ja, ihr könnt den Text nochmal einblenden. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nur das Licht in der Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben viel mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Jesus weist zunächst darauf hin, dass es nicht erstrebenswert ist, Schätze auf der Erde zu sammeln. Er veranschaulicht, dass irdische Schätze keinen Bestand haben können, weil sie früher oder später durch Motten zerfressen oder durch Würmer zerfressen werden oder vielleicht auch von einem Räuber einfach gestohlen werden könnten. Was sind diese irdischen, vergänglichen Schätze, von denen Jesus damals gesprochen hat? Wenn wir uns den Kontext der Bibelverse angucken, spricht Jesus einige Dinge direkt an. Wobei Jesus diese Dinge nicht per se verurteilt, aber er möchte deutlich machen, dass diese nicht in der Lage sein werden, uns langfristig in unserem Leben zu erfüllen und uns Frieden zu geben. Reinhold hat das vorhin in seinem Beispiel eigentlich auch schon ganz schön deutlich gemacht. Wir können hier anhäufen, was wir wollen, aber mitnehmen können wir am Ende davon eigentlich gar nichts. Jesus nennt in der Bergpredigt den Mammon, also das Geld, aber auch Essen, Trinken, Kleidung, alle Dinge, die kurzfristig unsere Bedürfnisse stillen können. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber Jesus wusste, dass sie keine wahren Schätze sind, dass sie vergänglich bleiben und uns nur kurzfristig helfen können. Als Menschen orientieren wir uns, glaube ich, sehr schnell an Dingen, die uns kurzfristig und schnell helfen können, an unseren Grundbedürfnissen. Wir suchen Nahrung, Sicherheit, menschliche Beziehungen und Nähe oder auch Sexualität. Und all diese Dinge haben auch ihren Platz in der Schöpfung Gottes und wir dürfen sie genießen. Aber sie helfen uns immer nur eine kurze Zeit. Und sie helfen nur für unser körperliches, weltliches Menschsein. Weltliche Schätze werden uns nicht langfristig erfüllen können. Sie werden uns keinen inneren Frieden bringen und sie werden unsere Sorgen nicht lindern. Ich finde das Bild, was Jesus gebraucht, von einem vergänglichen Schatz deswegen total passend. Ich stelle mir vor, dass jemand, der allein dafür lebt, seine körperlichen Bedürfnisse zu stillen und lange für sich vorzusorgen, dass er ist wie jemanden, der so einen Schatz hat. Und wenn man erstmal so einen Schatz hat, wird man alles dafür tun, ihn zu bewahren. Man wird ihn im Blick halten müssen. Man wird ihn nicht mehr aus den Augen lassen. So ein Schatz will gehütet sein. Ein Schatz schafft schnell Aufmerksamkeit bei anderen. Und wir wollen aufpassen, dass uns niemand diesen Schatz wieder wegnehmen kann. Ich glaube, dass wir vor lauter Aufmerksamkeit für unseren Schatz, vor lauter Hüten, am Ende diesen Schatz vielleicht auch gar nicht mehr genießen können. Und in diesem Bild möchte ich bleiben und euch fragen, wie gesund und notwendig ist eigentlich der Konsum, den wir so tagtäglich erleben? Wie gesund ist es eigentlich, dass wir uns immer für alles absichern wollen? Bringt uns dieses Verhalten dazu, dass wir in Dankbarkeit und im Vertrauen auf Gott leben? Wem dienen wir mit diesem Verhalten wirklich? Und wem vertrauen wir? Vertrauen wir darauf, dass wir vorsorgen können? Oder vertrauen wir darauf, dass Gott letztendlich für uns sorgen wird? In Römer 6, die Verse 24 bis 27 steht dazu: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Jesus ist darin in zwei Dingen ganz schön deutlich. Erstens, weltliche Dinge sind vergänglich und nicht erfüllend. Und zweitens, dass unsere Sorge und unsere Möglichkeiten, die wir haben, unser Leben nicht nachhaltig verbessern werden, sondern allein das Vertrauen und die Dankbarkeit für Gottes Versorgung entscheidend ist. Wer diese beiden Dinge in seinem Leben annehmen kann, der lernt ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, nämlich Gott zu erwarten. Das musste Abraham lernen, als er seine Heimat verlassen musste und allein im Vertrauen auf den Verheißungen leben musste. Das sollte Israel tagtäglich lernen, als sie in der Wüste waren und jeden Tag nur so viel Manna einsammeln durften, wie für den Tag ausreichte. Und es gibt in der Bibel noch zig andere Beispiele, wo es einfach darum geht, im Vertrauen auf Gott und seine Versorgung zu leben. Es geht nicht darum, untätig zu sein, sondern darum, eine Haltung gegenüber Gott zu entwickeln, die bereit ist, in Dankbarkeit von ihm zu empfangen und sein Handeln auch wahrzunehmen. Jesus bringt das eigentlich ganz einfach auf den Punkt. In Vers 21 sagte er, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ein Satz, der eigentlich keine Erklärung braucht. Und eigentlich ist die Predigt hier schon abgeschlossen. Ein Satz, der auffordert, sein Leben zu klären. Zu klären, was im Leben eigentlich tatsächlich zu unserem Schatz geworden ist. Und damit auch zu klären, woran unser eigenes Herz eigentlich gebunden ist. Welche Herzenshaltung wir gegenüber Gott haben, ist wichtig. Und es ist wichtig zu wissen, ja, welchen Dingen wir in unserem Leben Raum geben und was unser Herz binden darf. Dinge, die wir in unserem Leben zu schätzen machen, unsere persönlichen Kostbarkeiten im Leben, werden uns beeinflussen. Jesus weiß, dass die Schätze unser Leben prägen werden. Und er verbietet uns gar nicht, Kostbarkeiten zu haben, sondern er weist uns ganz offen darauf hin, wie sehr diese für uns prägend sein werden und wie sehr diese uns binden können. Jesus empfiehlt uns deswegen etwas anderes. Keine irdischen, vergänglichen Schätze anzusammeln, sondern Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze im Himmel zu sammeln bedeutet, Intimität mit Gott zu suchen. Jesus fordert uns auf, Gottes Nähe zu suchen und diese zu unserem Schatz werden zu lassen. Wenn Nähe zu Gott, die intime Gottesbeziehung zu unserem Schatz wird, dann wird auch unser Herz bei Gott sein. Und das ist entscheidend. Interessant ist, dass für die damaligen Hörer das Herz der Ort war, an dem Entscheidungen getroffen wurden. Aus unserer heutigen Sicht ist es ja oft so, das Gehirn ist der Ort, wo wir nachdenken, wo Entscheidungen gefallen werden. Damals war die Vorstellung, im Herz werden Entscheidungen getroffen. Und wenn Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, dann heißt es nichts anderes, dass dort, wo unsere Schätze ist, sind, auch unsere Entscheidungen getroffen werden. Dort, wo unser Herz ist, werden Entscheidungen getroffen, die unser Leben prägen. Von dem, womit unser Herz voll ist, werden wir geprägt sein. Und es kommt darauf an, was wir kostbar werden lassen. Welche Dinge füllen dich, bewusst oder unbewusst? Wonach richten wir unser Leben heute aus? Ich würde gerne sagen, dass in allen Bereichen meines Lebens mein Herz zuerst Jesus gehört und zuerst vom Wort Gottes erfüllt ist. Aber ich merke immer wieder, dass ich mich eigentlich von anderen Dingen zuerst prägen lasse. Und dass es tatsächlich immer wieder ein Kämpfen und ein bewusstes Entscheiden dafür braucht, Jesus Raum in meinem Herzen zu geben. Raum, den Jesus braucht, um mein Herz verändern zu können. Immer wieder habe ich Zeiten, in denen ich merke, dass die bewusste Zeit für Gebet, für Lobpreis oder auch Zeit fürs Bibellesen einfach den Platz in meinem Alltag verliert. Und ich glaube auch, dass das im ersten Moment gar nicht so was ganz Schlimmes ist, dass wir nicht immer die gleiche Zeit, den gleichen Aufwand betreiben können, um in Gottes Beziehung zu investieren, ist ganz normal. Aber gleichzeitig werde ich dann betrübt, wenn ich feststelle, dass ich zum Beispiel immer die Zeit finde, meine Serien zu gucken. Das ist gar kein Problem, das ist auch kein Kampf. Ich finde immer die Zeit, alle möglichen Nachrichten aus der Welt zu lesen. Was kann ich am Handy sitzen und Nachrichten lesen und lesen, was alles Schreckliches passiert? Jeden Abend schaffe ich es, meine Freunde einzuladen, um bloß nicht den Abend ganz alleine zu verbringen. Alles ganz selbstverständlich. Und ich merke einfach, dass mir genau diese Selbstverständlichkeit fehlt, wenn es darum geht, Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Mal klappt das besser, mal klappt es irgendwie gar nicht. Und wenn ich so drüber nachdenke, merke ich, dass dieses Thema eben auch Jesus damals schon so zentral erschien, dass sie in seiner umfangreichsten Predigt diesen Platz bekommt. Dieses Thema ist heute noch höchst aktuell. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir es gewohnt sind, dass es uns gut geht. Wir können rund um die Uhr konsumieren, was immer wir eigentlich möchten. Wann hat es das in der Geschichte schon mal gegeben? Diesen Wohlstand, den wir erleben. Das ist nicht normal. Und wenn man in die Welt auf andere Länder guckt, merken wir auch, dass es absolut nicht selbstverständlich ist. So gut wie alles ist uns immer verfügbar. Und diese Privilegiertheit ist für uns selbstverständlich geworden. Wir konsumieren, ungefiltert. Aber gleichzeitig fällt auf, dass Existenzängste und Einsamkeit nicht weniger geworden sind. Eigentlich völlig unverständlich, wenn man unsere Lebensumstände so anguckt. Wir sind es gewohnt, dass es immer mehr Entwicklung braucht. Es muss immer noch mehr werden, immer besser werden, immer weiterentwickeln. Und allein daran kann uns deutlich werden, wie zentral Jesu Worte eigentlich sind. Das Streben und das sich prägen lassen durch weltliche Kostbarkeiten gibt uns keine Erfüllung, gibt uns keinen Frieden, keine Ruhe. Sie machen uns nicht zufrieden und sie werden uns nicht das Gefühl geben, genug zu sein. All diese Dinge finden wir nicht in dieser Welt, sondern im Himmelreich Gottes. Und Jesus macht darauf aufmerksam, dass unsere irdischen Bedürfnisse eben nicht langfristig gestillt werden können. Dass es aber ein ganz anderes, viel zentraleres Grundbedürfnis bei uns gibt, welches unser ganzes Erleben eigentlich prägt. Und davon spricht er in Vers 20. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Schätze im Himmel. Die Bergpredigt gibt uns eine ganz konkrete Vorstellung davon, was Schätze im Himmel eigentlich sind. Jesus lehrt in der Bergpredigt, wie wir Intimität mit Gott erleben können und wie wir seine Nähe ganz bewusst erfahren können. Er lehrt uns zum Beispiel das persönliche Beten im Vaterunser. Er lehrt uns, dass es beim Fasten nicht darauf ankommt, wie andere uns sehen oder dass wir möglichst intensiv sind und andere beeindruckt sind, wie lange wir doch fasten können. Nein, es geht um die Neuausrichtung auf Gott und auf die Zeit mit ihm. Es geht darum, im Vertrauen auf Gottes Versorgung zu leben. Schätze im Himmel zu sammeln, meint genau diese Dinge. Zeit und Intimität mit Gott. Zeit, die uns in seine Liebe führt. Und dazu lädt Jesus uns ein. Jetzt hat sich das hier schön verknotet. So. Du entscheidest, was dir kostbar wird. Und ich lade dich ein, bring dein Herz immer wieder zu Gott und lass gemeinsame, bewusste Zeiten mit ihm zu deinem größten Schatz werden. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus fordert uns zum Sammeln auf. Er möchte, dass wir beginnen, Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze, die uns in die Intimität mit Gott führen, uns an eine Beziehung mit unserem himmlischen Vater führen. Und er sagt damit ganz deutlich, dass das bereits jetzt möglich ist. Wir brauchen nicht auf den Himmel zu warten, darauf zu warten, dass wir zu Gott kommen können. beginn jetzt, Schätze im Himmel zu sammeln und immer wieder neu eine Entscheidung für das Gebet zu treffen, für das Wort Gottes zu treffen, für den Lobpreis, für die Stille, für den Hauskreisbesuch, für das persönliche Fasten. Der Schatz einer Beziehung zu Gott ist total real und er ist großartig. Und wir haben sogar die Schatzkarte, die Bibel selbst, die uns einfach dabei gelegt wurde. Es ist also alles da, um sich immer wieder neu und intensiv auf das Abenteuer der himmlischen Schätze einzulassen. Aber solche himmlischen Schätze zu suchen, erfordert auch Entscheidungen und Schritte. Eine Ausrichtung auf den himmlischen Schatz wird dich in Bewegung halten, wird Veränderungen in dir bewirken. Schätze sucht man nie an Ort und Stelle. Nicht ohne Bemühungen, nicht ohne mutige Schritte. Man muss dranbleiben und sich auf verändernde Gewohnheiten einlassen. Und so können wir erleben, wie unser Herz die Nähe Gottes sucht. Die Perspektive des Ballons hat sich geändert. Es hängt nicht mehr an den weltlichen Dingen und es hält den Ballon nicht mehr zurück. Wir erleben eine neue Freiheit, wenn wir uns in die Intimität mit Gott leiten lassen. Was darf dein Herz prägen? Was darf dein Herz binden? Ist es der Konsum? Das Klammern an vermeintlichen Sicherheiten, an Geld, an Besitz. Ist es kurzfristige Befriedigung, die deinen Alltag prägt? Ist es Pornografie? Ist es vielleicht auch Arbeit, die du immer wieder nimmst? Der Zwang, versorgen zu wollen oder vorsorgen zu wollen? Sind es Ängste, die dein Herz voll machen? Oder sind es die Beziehungen und die Anerkennung, die du in den Beziehungen suchst? Ist es ein Geltungsdrang, der dich prägt? Was darf dein Herz festsetzen? Vielleicht Traumata oder Verletzungen, die du erfahren hast. Beantworte dir selber jetzt diese Frage. Was darf dein Herz prägen? Und möchtest du, dass diese Dinge in deinem Leben prägend bleiben? Wenn du jetzt vielleicht einen Gedanken hast, was dich prägt, stelle ich dir die nächste Frage. Möchtest du Jesus diese Dinge hinhalten und an ihn abgeben? Willst du ihn einladen, den Platz in deinem Herzen zu füllen? Dann triff eine konkrete Entscheidung. Was und wie du loslassen möchtest. Und dann lade Jesus durch ein Gebet ein. Veränderung beginnt immer da, wo du eine Entscheidung triffst und sie lebst. Und Jesus möchte zu dieser Entscheidung werden, die dich verändern darf. Schätze im Himmel sammeln. Beziehung mit Jesus suchen. Und sie kostbar machen. Du allein entscheidest, was dein Leben entscheiden wird. Willst du dein Herz an Jesus abgeben? Wir werden heute noch viel Gelegenheit haben, praktisch himmlische Schätze zu sammeln. Wir gehen gleich in den Lobpreis und dort könnt ihr vor Gott kommen. Dort könnt ihr ins Gebet gehen und nochmal diese Dinge vor ihn bringen, die ihr vielleicht gerade in euren Gedanken hattet. Wir werden heute noch das Abendmahl feiern. Ein Schatz, den Jesus selbst eingerichtet hat, damit wir uns immer wieder an ihn erinnern werden, an seine Taten. Du kannst ins Gebet gehen. Du kannst im Lobpreis deinen Gott feiern. Es ist ganz egal, wie du dich jetzt ihm öffnest. Aber ich lade dich ein. Lass dich von Jesus prägen.